Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhr. Ein Podcast zum 100. Todestag von Franz Kafka. Mit Texten von AutorInnen des Literaturraum Dortmund Ruhr.
Mein Käfer, tot.
Albträume.
Willkommen zur vierten und letzten Folge von unserem Podcast. Heute sind Lynn Schiffmann, also ich, und meine Autorenkollegin Bärbel Anders im Gespräch. Und einmal ganz kurz möchte ich mich vorstellen. Also ich komme aus Dortmund, bin Mitglied im Literaturraum Dortmund Ruhr, schreibe meistens Kurzgeschichten zu Themen wie Wandern oder auch zu LGBTQ, aber befasse mich auch immer gerne mal wieder mit neuen Themen wie jetzt Kafka.
Ja, also mein Name ist Bärbel Anders. Ich bin eigentlich auch wie Lynn Dortmunderin. Mittlerweile lebe ich allerdings nicht mehr in Dortmund, auch nicht mehr in Deutschland. Ich lebe mittlerweile seit fast 40 Jahren in Italien und bin besuchsweise hier und habe an diesem Podcast mitgemacht. Ich schreibe natürlich auch, habe eigentlich keine spezielle Ausrichtung. Ich schreibe auch nicht sehr professionell, ich komme eher von der Lyrik her, habe mittlerweile ein paar Kurzgeschichten auch geschrieben zu den verschiedensten Themen allerdings und würde gerne ganz langsam einen Roman in Angriff nehmen, aber da muss man mal sehen, wie das läuft.
Ja, wie hast du dich so dem Thema Kafka genähert? Hast du einen Lieblingstext, auf den du vielleicht ein bisschen, dem du dich inspirieren hast lassen?
Eigentlich nicht. Ich kann mich fast nicht daran erinnern, wie ich zum ersten Mal mit Kafka in Berührung gekommen bin. Eventuell in der Schule oder zu Uni-Zeiten, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich habe auch keinen Lieblingstext, muss ich sagen. Das, was mich bei ihm sofort fasziniert hat, war seine Sprache, natürlich auch seine Sujets, die Dinge, die er behandelt hat. Und natürlich ein Monster wie ein Mensch, der sich in ein Ungeziefer verwandelt, das ist natürlich beeindruckend. Aber eigentlich hat mich immer seine Sprache fasziniert, die Art und Weise, wie er sich mit den Dingen beschäftigt hat. Ob das nun die Verwandlung war, ob es der Prozess war, ob es Amerika war. Es kam mir immer darauf an, wie er das gemacht hat. Ich habe mich zu Anfang, als ich ihn noch nicht weiter kannte, von ihm immer auf einen sicheren Boden gefühlt, der sich ganz langsam dann als eine Eisfläche entpuppte, die unter mir anfing zu zerspringen. Ich habe lange gebraucht, um zu sehen, woran das lag. Seine Sprache ist ja normalerweise fast juristisch einfach, glatt. Manche Leute sagen, ja, er hat also keine sehr ausgeprägte Sprache, weil er eben aus Prag kommt, weil er kein wirklicher Muttersprachler der deutschen Sprache war. Diese Leute würde ich gerne auf Rilke hinweisen, der also überbordendes Barockes fast Deutsch geschrieben hat und der aus dem gleichen Umfeld gekommen ist. Nein, bei Kafka ist es eben so, dass man gleich über die ersten Worte stolpert, die er eventuell in den Texten sehr, sehr oft wiederholt. Es wird ein Trommelfeuer manchmal von den gleichen Worten, wie zum Beispiel in Vor dem Gesetz, wo 20 Mal das Wort Türhüter ausgesprochen wird. Und das Gesetz Das Wort allein, das Phonem, wird auch sehr oft wiederholt. Allerdings sind die Wörter bei ihm so konstruiert, dass sie sehr oft schon mehrdeutig sind im Ansatz oder sie wechseln auch von einer Wiederholung zur anderen ihre Bedeutung. Das zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Oder Formulierungen, wie ich sie gerade in einem seiner Werke gelesen habe, in Amerika. Ja, also es gibt Formulierungen bei ihm, die sehr seltsam klingen, wenn man sich darauf einlässt. In Amerika, gleich zu Anfang, finden wir den Satz: Durch irgendeine Oberlichtluke fiel ein trübes, oben im Schiff längst abgebrauchtes Licht. Ja, ich bitte euch, was ist ein abgebrauchtes Licht? Licht ist da, Licht ist nicht da. Abbrauchen kann man Tageslicht nicht. Eine Glühbirne ja, aber Tageslicht nicht. Okay, jetzt habe ich aber die ganze Zeit geredet. Wie bist du eigentlich damit umgegangen, damit Kafka, da sollte man etwas drüber schreiben.
Ich habe tatsächlich, als ich selber Teenager war, von Kafka den Prozess gelesen und habe mich jetzt im Zuge dieses Projektes dann gedacht, ja, jetzt mehr als 15 Jahre später lese ich einfach nochmal den Prozess und war überrascht, wie viel ich vergessen hatte und gleichzeitig, wie sehr diese ganze Sprache, aber auch dieser innere Konflikt des Herrn Kahrs in dem Prozess doch in mir ja überdauert hat über die Zeit. Also, und gerade diese bisschen Unfähigkeit des Herrn Kahrs in Bezug auf das Gesetz und wie man damit umgehen kann, wenn man selber für etwas angeklagt ist, das hat mich irgendwie inspiriert. Und seine Art hat mich zugleich auch an eine Freundin erinnert, mit der ich jetzt auch schon seit einigen Jahren befreundet bin, die auch manche Dinge sehr durchdenkt und manchmal, glaube ich, auch zu viel denkt. Und daraus ist dann irgendwie mein Text entstanden. Also es ist eine Mischung aus einer persönlichen Beziehung und, ja, und der Inspiration durch den Prozess. Frau Kafkas Anzeige wegen Tankbetrugs. Frau K. öffnete den Briefkasten um 8.12 Uhr, zu einer Zeit, an der sie ihn sonst nicht öffnete oder wenn, dann zufällig. Sie konnte mit der Regelmäßigkeit nichts anfangen. Immer schon, sicherlich auch bedingt durch die vielen Umzüge der Familie während ihrer Kindheit, hatten Frau K. und die Regelmäßigkeit sich aneinander gerieben, manchmal gehasst, oftmals versucht, sich zu vertragen. Und manchmal ging es auch für einen Tag oder zwei. Aber dann merkten sie doch, dass sie eigentlich nicht zueinander passten. Jetzt, wo Frau K. erwachsen war und nach zahlreichen, fehlerhaften Einschätzungen durch Ärztinnen die Diagnose ADHS erhalten hatte, jetzt verstand sie auch, dass es gar nicht an ihrer mangelnden Disziplin oder Ähnlichem lag, sondern einzig an den verflixten Neurotransmittern. Auf der einen Hirnseite zu viel Feel-Good-Botenstoff, auf der anderen zu wenig. Dies angeborene Ungewicht machte es Frau K. unmöglich, sich mit der Regelmäßigkeit anzufreunden. Und da sie nun wusste, dass es nicht ihre Schuld war, hatte sie auch gar keine Lust mehr dazu. Sollte die Regelmäßigkeit doch auch mal nachgeben, sich schlecht dabei fühlen, etwas zu tun, was nicht in ihrem Sein verankert war. Die Regelmäßigkeit mochte auch diesen Brief nicht, den Frau K. jetzt aus dem Kasten im Hausflur nahm. Das spürte sie ganz deutlich. Frau K. überlegte, ob sie den Brief nicht einfach zurücklegen sollte. Oder wenn sie ihn mit in die Wohnung nahm, ob sie ihn dann ungeöffnet auf den Papierstapel legen könnte, zu all den anderen Schriftstücken, die sie erst in einigen Tagen, Wochen, Monaten oder auch nie bearbeiten würde. Doch dann dachte Frau K. daran, dass sie dort schon gestern einen ungeöffneten Brief hingelegt hatte, und das fühlte sich dann schon wieder wie Regelmäßigkeit an Und darauf hatte Frau K. nun gerade wirklich keinen Bock. Anzeige wegen Tankbetrugs, Paragraf 263 Strafgesetzbuch. Der Brief war Abwechslung. Keine gute zwar, aber das konnte man sich ja nicht aussuchen. Man konnte ja auch mal das Bezahlen vergessen. Während sie den Schlauch hielt, der den Tank befüllte, hatte sie an ihren nächsten Termin beim Psychologen gedacht. Und dabei war ihr aufgefallen, dass dieser Termin genau in 2 Minuten anfing und dass, wenn sie jetzt sofort losfuhr, nur 15 Minuten zu spät kommen würde und dann immer noch Zeit blieb, um über die Regelmäßigkeit zu sprechen, die ihr so auf die Nerven ging. Zur Tankstelle fahren, an der Säule halten, tanken, Auto abschließen, zahlen gehen, wegfahren. Das ist die richtige Reihenfolge zum Tanken, sagte die Regelmäßigkeit aus dem Off. Frau K. überlegte, wie sie die Regelmäßigkeit töten könnte, wenn die doch ohne Gestalt war, während sie, Mensch, der sie war, an den Körper und somit an zumindest die notwendigsten Regelmäßigkeiten wie Essen, Trinken und sich entleeren gebunden war. Nicht sein, dachte Frau K., ist die Lösung. Aber da war das Dopamin in Frau K.s Gehirn mit einem Mal aufgebraucht. Also legte sie den Brief auf den Stapel und sich selbst ins Bett.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee mit der Freundin gekommen? Die ist dir einfach eingefallen, während du den Prozess gelesen hast.
Genau, irgendwie war ich total an diese Freundin erinnert, die halt sich so ähnlich verhält wie der Herr K. Dieses Überlegen, was man machen könnte und welche Konsequenzen das dann haben könnte und zu 100 verschiedenen Möglichkeiten kommen und dann nachher doch einfach spontan irgendetwas zu tun, richtig, was nicht unbedingt das Ergebnis bringt, was von dem man annehmen könnte, dass es das Beste wäre. Vielleicht auch durch teilweise diese Mischung aus Prokrastinieren und dann superschnell voreilig handeln, die zu manchen Schwierigkeiten führen kann.
Mir kam da eher die Idee, dass dieser Prozess, der gerichtlich ist in dem Roman, angelegt wird an die neuen Krankheiten, die wir eben, mit denen wir heute zu tun haben, Neurotransmitter und so weiter. Also so das Prozesshafte von Krankheitsentwicklung oder so, die ja dann auch neurotisch wie in deiner Geschichte weiterläuft bis zum Ende deiner Geschichte.
Ja, wobei im Sinne, da gibt es 2 Sachen. Also zum einen dieser körperliche Prozess, nämlich genau wie werden diese Neurotransmitter, wie befinden die sich im Körper, was haben die dann für Auswirkungen, wenn da vielleicht auf der einen Stelle irgendwie zu wenig oder zu viel ist. Zum anderen finde ich auch ganz interessant diesen Prozess, wenn man sich jetzt überlegt, wie schwierig es ist, so eine, ja, vielleicht ADHS auch als Erwachsener dann diagnostiziert zu bekommen. Und auch das ist ein riesiger Prozess, der mit sehr vielen Schwierigkeiten einhergeht. Und auch das fand ich dann wieder interessant. Ja, in meinem Text gibt es ja auch eine Frau K. Und auch du hast dich auf den Titel von dem Podcast eingelassen. Und auch in deinem Text gibt es eine Frau K. Möchtest du uns den Text einmal vorlesen?
Der Text heißt Rubikon. An dem Morgen, an dem Dora D. in Dortmund aus dem Zug stieg, waren ca. 3 Monate vergangen, seitdem sie beschlossen hatte, nach Berlin zurückzufahren, wo K. seine Zelte zwischenzeitlich aufgeschlagen hatte. Herr K., wie er sich in seinen Fantasien immer nannte, so sehr, dass sie in dem Spiel letztendlich zu Frau K. geworden war, was ihm erlaubte, ihre Seelenverwandtschaft vor sich selbst und anderen auch laut auszusprechen. Er, der immer fremdelte und Abstand brauchte, zu wem auch immer. Sie hatte bei der Abfahrt früh morgens noch einen Fensterplatz gefunden. Das Abteil war so gut wie leer. Sie liebte es, die Landschaft bei 100 Stundenkilometern vorbeirauschen zu sehen. Das sei nicht unbedingt sehr fraulich, hatte man ihr hinterbracht. Sie fühle sich wohl ihrer Zeit voraus. Sie musste unwillkürlich lachen. Sah, wie die ihr durch K. so vertraut gewordenen Landstriche aus ihrem Blick verschwanden. Sie hätte mit K. fahren sollen. Nach nur 6 Stunden war er schon in Berlin, hatte sich aber aufhalten lassen, weil sie wusste, dass es so besser war. Er wurde eher seltsam, wenn man ihm zu viel näher abverlangte. Bei aller Umgänglichkeit und guter Laune, die er bei Freunden zum Beispiel oder im Sport auch an den Tag legen konnte. Als sie aufblickte nach einer Weile, hatte sie eigentlich die Sächsische Schweiz zu sehen erwartet, die das Einlaufen in Dresden ankündigte, und war erstaunt, sanftere Höhen, ein Tal mit weitläufigen Wiesenflächen und die baumbestandenen Ufer eines Flusses zu erblicken, die nicht die Elbe war. Er wurde leicht übel. Der Zug schien sich in Zeitsprüngen zwischen den Schlagstatten der Eichen und Buchen vorwärts zu bewegen, auch schneller zu fahren als zuvor, und durch ihr Fenster sah sie jetzt sehr weit voraus. Sie liefen ein, wobei das Hinweisschild Dortmund Hauptbahnhof an ihr vorüberglitt. Sie kannte die Stadt nur über Freunde, die sie mit Kars Romanprojekt über Amerika verbanden. Technisch und zukunftsweisend sollte es sein an der Ruhr. Ihr fielen eher die Bergleute ein und deren Staublungen. Doch nichts von dem war in der sauberen, sonnigen Luft des Bahnsteigs zu ahnen. Sie strebte dem Ausgang zu und folgte dem Fluss ihr fremder, gut gekleideter Personen, bei denen sie die Frauen nicht von den Männern zu unterscheiden gewusst hätte. Sie fühlte sich verloren, orientierungslos, als habe sie nichts ahnend einen Rubikon an Zeit und Raum überschritten und sprach den Erstbesten an, um Auskunft über ein womögliches Wohin zu erhalten. Wurde jedoch nur flüchtig gemustert von dem Mann mit nicht-europäischen Zügen, als habe er die Frage schon zu oft gehört und abgetan, auch vor sich selbst. Sie ließ sich treiben im Strom der mit ihr hier Gestrandeten, woher die anderen wohl kamen. Vor ihr, unterhalb der Innenstadt, lag ein Museum, dessen Form sie nicht beschreiben könnte. Darüber ein Kirchturm. Sie ging auf beides zu.
Ja, der Rubikon und das Ruhrgebiet. Wie kommt für dich diese Verbindung zustande? Und hätte der Rubikon auch zusammen mit Dresden funktionieren können?
Gute Frage. Ja, ich denke schon. Denn der Rubikon ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich eine kleine Parabel von Kafka nacharbeiten wollte, dass die Parabel gibt's auf, wo es um Zeit geht, persönliche Zeit. Ich wollte also eine Zeitreise jedenfalls, über eine Zeitreise schreiben. Das ist hier dann auch geworden. das Ruhrgebiet als Rubikon. Dann weiß natürlich, passt eventuell doch besser als Dresden. Das Ruhrgebiet, ja, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich für mich ein Rubikon. Wenn man nur daran denkt, an die vielen Wenden, die es erlebt hat, von einem Agrarland zu einem hochindustrialisierten Schwerindustriegebiet und die Folgen, die jetzt eben eingetreten sind, wieder eine große Wende zu einem anderen, zu einer anderen Ausrichtung hin, von einem Nicht-Kulturland zu einem Kulturland, wo sehr, sehr viele Künstler leben. Und viele Migranten sind seit 200 Jahren hier im Ruhrgebiet versammelt mit immer anderen Aspekten. Aber für die ist natürlich auch dieses neue Leben ein Rubikon. Insofern, ja, Rubikon passt eben doch sehr, sehr gut zum Ruhrgebiet und vielleicht weniger zu dem sehr, sehr schönen Dresden.
Ich finde es tatsächlich sehr schön, dass wir jetzt am Ende des Podcasts nochmal auf das Ruhrgebiet eingehen und tatsächlich im Vordergrund halt auch durch diese Zeitreise, die deine Protagonistin macht, tatsächlich erhaben, dass das Ruhrgebiet sich immer wandelt, immer neu ist und halt gerade nicht mehr diese Zechenkultur ist, sondern Kultur im eigentlichen Sinne, das ist, was uns mittlerweile sehr stark auch prägt.
Ja, meine ich auch. Ich habe vorgestern Abend noch es erlebt, als ich in eine ganz alte Zechenanlage in Phoenix gegangen bin und dort Les Lumières gesehen habe, also eine uralte Zeche in etwas ganz anderes verwandelt. Ich bin etwas kritisch dem gegenüber, aber jedenfalls Wandlung ist da.
Zum Schluss dieses Podcasts haben wir alle unsere AutorInnen gebeten, ein paar Worte oder alternativ eine Frage an Franz Kafka zu stellen. Hier sind die Antworten von Eva von der Dunk, Dorothea Kemper, Lynn Schiffmann, Thorsten Trehlenberg, Hans-Ulrich Häuser und Bärbel Anders.
Er hat sich ja absolut gegen Veröffentlichungen gewehrt. Er wollte das ja überhaupt nicht. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Da wüsste ich gerne, wieso das ist, weil er ja hat unheimlich viel geschrieben in seinem kurzen Leben und auch sehr gut geschrieben, sehr präzise, so eine ganz klare Sprache. Und das wüsste ich gerne, warum er das nicht des Veröffentlichens wert gesehen hat.
Wenn ich an Kafka denke, hat er ja ein sehr anstrengendes Leben geführt. Also er hatte seinen Brotberuf bei der Versicherung, den hat er tagsüber ausgeübt und nachts hat er exzessiv geschrieben und litt ja sehr unter Schlaflosigkeit. Und wenn ich ihm noch was sagen könnte oder wünschen würde, dann wäre das, sich doch mehr zu trauen, das Schreiben zu seinem Hauptberuf zu machen.
Lieber Herr Kafka, ich würde gerne einen Kaffee mit Ihnen trinken gehen oder und auch feiern, um einfach mal zu wissen, ob Sie mehr der düstere Nachtschreiber sind oder auch in der Nacht ganz anders aufblühen können.
Hör mal, Franz, hast du eigentlich eine Erklärung dafür, dass viele Leute deinen tiefgründigen Humor nicht erkennen?
Franz, du hast Geschichten geschrieben, die aus heutiger Sicht als völlig neu und als nicht einzuordnen in der damaligen Zeit eingeordnet wurden. Was mich jetzt aber interessiert ist, wie würdest du diese Geschichten in unserer heutigen Zeit schreiben, damit sie wiederum neu und nicht einordnenbar sind?
Hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen? Komm, wir fahren dann die Ruhr nach Herdecke Fachwerkhäuser und wir reden einfach über irgendwas, nicht unbedingt deine Werke, sondern ganz einfach nur so, vielleicht über das Ruhrgebiet, vielleicht über deine Krankheit, vielleicht über deine Frauen, vielleicht sagen wir auch gar nichts. Gehen einfach nur an der Ruhr entlang, spazieren und irgendwo kommt vielleicht eine Brücke und die überqueren wir dann zusammen. Der Mann Kafka und die Frau B.
Das war Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhr. Eine Produktion von und mit Texten des AutorInnen-Netzwerks Literaturraum Dortmund-Ruhr. Gefördert vom Kulturbüro der Stadt Dortmund. Das Intro wird gelesen von Cornelia Erdmer und Mona Mais. Mit Musik von Kevin MacLeod. Zu hören war der Grand Waltz Trio Allegro. Mehr Informationen zu den Quellen des Podcasts und zum AutorInnen-Netzwerk auf www.literaturraumdortmundruhr.de und auf Instagram @literaturraumdortmundruhr.